Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Ja, lieber Paul, wir haben uns zum Spaziergang verabredet, ein weiteres Mal.
Ja.
Und wir haben heute ein novembergerechtes Thema.
Ja, ein novembergerechtes Thema. Der November ist ja so der Monat in Moll, nicht? Das ist ja, da geht es ja wirklich auch um die Vergänglichkeit. Ob man sich dem karnevalistisch nähert, quasi mit dem am Vorabend des Novembers, mit rund um Halloween, mit dem Thema Tod und Vergänglichkeit oder eben sehr ernsthaft, was ja viele Menschen auch im Laufe ihres Lebens immer wieder auch schicksalhaft betrifft. Das ist ja dann wirklich dann mit aller Heiligen, aller Seelen, Totensonntag und diesen ganzen Gedenktagen, ist das ja wirklich im November ein Thema. Und auch das Himmelszelt selbst, also die Sterne, haben im Grunde einen Lebenszyklus. Sie werden geboren und sie vergehen irgendwie. Und wie das endet und was wir über das Sternenende wissen und wie spektakulär es da vielleicht kurz vorher noch zugehen kann, das wollen wir heute bei unserem Spaziergang mal unter die Lupe nehmen.
Und es gibt manchmal wirklich solche auch Grafiken und Bilder, wo dann das Wort vorkommt, Sternenfriedhof, Stellar Graveyard. Also wird schon auch manchmal richtig verwendet, dieser Begriff.
Ja, wie sterben Sterne, wenn man es mal wirklich auf den Punkt bringt. Und was kommt danach? Das ist ja für viele immer eine Frage, auch philosophischer Art. Hier haben wir sie physikalisch vorliegen und wir können genau. Ja was sagen.
Und da kommt eine Menge danach unter
über
Umständen.
Über die Objekte, ja. Und wie sie enden. Zunächst mal müssen wir sagen, Sterne leben nach menschlichem Ermessen unfassbar lang. Da reden wir nicht nur von Millionen oder Hunderten Millionen Jahren, sondern sogar von Milliarden Jahren. Und das hängt ein bisschen vom Lebenswandel ab. Ich fasse das mal salopp zusammen, die Dicken sterben früher.
So ist das. Dafür sind die Dicken aber auch richtig spektakulär. Also der Lebenswandel, es ist mehr sogar die Geburt. Das heißt, der Stern kann es sich nicht so richtig aussuchen, nachdem er geboren worden ist, ob er nun ein dünner, massearmer, leichter Stern sein will oder ein schwerer, dicker Stern. Er wird schon so geboren. Und da ist es dann tatsächlich so, dass die sehr, sehr schweren Sterne, bei denen ist die Lebensdauer schon im Bereich von Millionen Jahren. Bei ganz, ganz massereichen Sternen, schweren Sternen, Masse deutlich mehr als das Zehnfache der Masse unserer Sonne, die sind aber auch selten, liegt das Lebensalter bei 10, 20 Millionen Jahren.
Das ist ja im Grunde für einen Stern sehr kurz.
Das ist extrem kurz für einen Stern. Für uns Menschen wäre das immer noch, naja, ein sehr stolzes Alter. Also unvorstellbar alt eigentlich. Älter als die Menschheit.
Liegt das daran, dass diese Sterne, die ja sehr massereich geboren werden, dann eben auch diese Masse sehr viel schneller umsetzen? Da, wir müssen ja auch ein bisschen, glaube ich, dann jetzt mal reden über die Art, wie Sterne und warum Sterne leuchten. Das ist ja letztendlich genau. Fusionsenergie. Es ist ein atomares Feuer und das ist abhängig von Druck und Temperatur.
Genau. Und es ist besonders ganz, ganz stark von Temperatur abhängig, sodass wir haben in einem Kinderprogramm irgendwann mal diese massereichen Sterne, das ist aber auch ein bisschen ungerecht, Verschwendersterne genannt.
Ja.
Die gehen.
Sie können ja nichts dafür.
Sie sind ganz unschuldig daran. Aber sie gehen eben sehr großzügig mit ihrem Wasserstoff, Brennstoff um Und das liegt daran, dass sie in ihrem Kern, da wo die Kernfusion stattfindet, das Sternenfeuer, wo aus 4 Wasserstoffatomen dann ein Heliumatom gemacht wird, dass sie da eine viel höhere Temperatur haben und diese Kernfusion deswegen viel, viel effizienter abläuft. Man könnte sich jetzt denken, so ein Stern, der 20 Mal die Masse unserer Sonne hat, hat auch ja mehr Brennstoff und lebt vielleicht sogar länger, weil er ja mehr Brennstoff hat. Aber die Effizienz dieser Fusion ist ein Faktor von vielen tausend Mal effizienter, schneller als in einem Stern wie der Sonne.
Ja, werden sie quasi Opfer ihrer eigenen Größe und die Physik läuft einfach ab und umso effizienter, je höher die Temperatur ist. Und wenn diese massereichen Sterne einen derartigen Druck, die ziehen sich ja unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammen. Und da das kennt man ja von der Luftpumpe. Halt einen Daumen drauf und drück drauf, dann wird die Luftpumpe warm, weil die weil das Gas weniger Platz hat, sich zu bewegen. Und damit steigt die Temperatur. Und wenn wir das jetzt mal in einem Riesenstern uns vorstellen, dann kommen Millionen von Grad raus und vielleicht sogar hunderte Millionen von Grad irgendwann. Ja. Und dann läuft diese Fusion, die ja sonst, deswegen kriegt man sie auf der Erde ja nicht so leicht hin. Die ganzen Meldungen immer, wie viele Jahre sind wir noch von Fusionsreaktoren auf der Erde entfernt. Der Running Gag ist immer so 30 Jahre oder 50, aber vielleicht...
Und das bleibt immer so.
Es gibt natürlich auch da tolle Ansätze, aber es ist nicht trivial. Die Atome wollen ja gar nicht fusionieren so ohne weiteres, aber man muss sie dazu zwingen. Und wenn ein Stern mit einer derart hohen Masse und Druck und Temperatur dann sehr effektiv die Atome zwingt zu fusionieren, dann ist dieser Prozess natürlich auch so effizient, dass der die ganze Materie, salopp gesagt, sehr viel schneller verbrennt.
Genau. Und es ist vor allen Dingen auch enorm temperaturabhängig. Das heißt, die Leuchtkraft steigt jetzt nicht irgendwie linear mit der Temperatur. Wenn das in dem Sternkern irgendwie doppelt so heiß ist, dann kommt auch doppelt so viel dabei raus, sondern das ist viel, viel steiler. Also bei massereichen Sternen, wenn ich die Temperatur im Kern verdoppeln könnte, dann wäre die Effizienz dieser Kernfusion ungefähr 60.000 Mal höher. Also ich muss die Temperatur gar nicht verdoppeln, ein kleiner Anstieg reicht schon und die Effizienz steigt ganz enorm. Das heißt aber auch, dass unsere schweren Sterne, massereichen Sterne, super hell sind während ihres kurzen Lebens.
Ja, da haben wir ja gerade jetzt am Spätherbst beziehungsweise dann bald Winterhimmel prominente Beispiele, zum Beispiel den Betelgeuse, den Schulterstern des Orion. Das ist ja so ein leicht orangefarbener Stern und der ist, von dem wissen wir, dass er sehr, sehr groß ist und von dem wurde ja auch schon mal vermutet, dass er sich dem Ende seines Lebens nähert.
Genau. Das war vor einigen Jahren, 1920, als Betelgeuse auf einmal weniger hell war als normalerweise. Das konnte man sogar mit dem bloßen Auge sehen, wenn man sich am Himmel ein bisschen auskannte, dass diese linke obere Ecke im Orion, der linke obere Schulterstern, jetzt nur noch genauso hell war wie sein rechter Nachbar und nicht heller wie sonst. Da hat es dann ganz viele Spekulationen gegeben in der Art von, ist das Ende nah?
Ja.
Also wird der jetzt bald zur Supernova, weil der eine Masse hat, der ist schwer genug, dass auch sein Ende, nicht nur seine Existenz, sondern auch sein Ende total spektakulär ist. Aber da hat sich dann herausgestellt, das Teil hat im Endeffekt, gerülpst.
Ja, na gut.
Also in seiner äußeren Hülle, der ist riesig. Der ist, wenn der im Sonnensystem wäre, würde der über die Saturnbahn hinausreichen.
Ja.
Hat sich eine Art Staubwolke gebildet, die einfach das Licht vom Stern selber abgeschirmt hat für eine Weile. Inzwischen ist er wieder so hell wie vorher.
Dann hast du jetzt aber gerade schon ein mögliches Ende, eine Todesursache, um mal in unserem Novemberbild zu bleiben, für Sterne genannt, nämlich das Stichwort Supernova.
Ja.
Das ist ja nun gleich das spektakulärste aller möglichen Enden von Sternen. Und ein Stern, der, ich glaube, so 10-mal massereicher und mehr ist als die Sonne, der würde das auch durchlaufen.
Genau.
Und ja, Supernova wäre nochmal ein eigenes Thema, aber nur mal kurz zusammengefasst. Warum muss der Stern so groß sein? Was passiert im Inneren, damit es zu einer Supernova kommen kann?
Ja, der Stern, wir haben ja schon gesagt, der Stern macht aus Wasserstoff Helium. Die längste Zeit seines Lebens, egal ob das ein leichter, massearmer Stern ist oder ein schwerer, massereicher Stern. Aber ein massereicher Stern, eben weil die Temperaturen im Inneren so viel höher sind, kann dann noch weiterkommen. Das Helium ist sozusagen fertig. Der Wasserstoffbrennstoff ist verbraucht. Dann ist die Frage, wie geht's weiter? Das Helium kann auch als Brennstoff dienen. Das wird die Sonne auch noch tun. Darauf in vielen Milliarden Jahren. Daraus wird dann Kohlenstoff und Sauerstoff. Weiter kommt ein Stern wie die Sonne nicht. Aber so ein massereicher Stern, der baut weitere schwere Elemente auf bis zum Eisen. Denn Eisen ist das am festesten gebundene Element, der am festesten gebundene Eisen-Nickel-Gruppe. Atomkern, den wir kennen. Das heißt, bis zum Eisen kann der Stern durch Kernfusion Energie gewinnen.
Also Eisen fusioniert dann zu nichts mehr.
Eisen fusioniert zu nichts mehr. Es gibt aber im Periodensystem viele Elemente, die schwerer sind als Eisen.
Das heißt, aber die das muss man zum auch Beispiel hier mit Gold oder Blei, wo kommt
genau.
das her? Ne? Oder Uran?
Das kommt nicht aus dem normalen Kernfusionsprozess im Inneren. Das kommt auch aus Sternen. Aber nicht aus diesem Kernfusionsprozess, durch den der Stern sich am Leben erhält. Denn diese Kernfusion, die Energieerzeugung dadurch, dass, wenn ich fusioniere, Energie frei wird, das gibt den Gegendruck. Du hast ja schon gesagt, der Stern kollabiert, bricht unter seinem eigenen Gewicht zusammen, wird eigentlich immer kleiner. Und damit er nicht ganz zusammenbricht, braucht er einen Gegendruck. Eine Energie, die von innen dann nach außen in Richtung Oberfläche wirkt.
Ja.
Und das ist genau die, die durch Kernfusion entsteht. Und das geht nur bis zum Eisen.
Man kann sich das ja so vorstellen, als Kernfusion ist es im Grunde ja, wenn wir jetzt vom Wasserstoff reden, wäre das ja quasi eine Wasserstoffbombenexplosion und eine Explosion genau. will nach außen. Die Schwerkraft will nach innen, das hält sich irgendwie die Waage, es kommt zu einem Gleichgewicht und so, dass der Stern nicht auseinanderfliegt, aber eben auch nicht ins Bodenlose stürzt. Aber natürlich, irgendwann ist dieses Gleichgewicht nicht mehr da. Wenn nämlich der Ofen ausgeht.
Innen. Genau. Und der Ofen geht für den sehr, sehr massereichen Stern aus, wenn der Kern aus Eisen besteht. Was dann richtig, richtig schnell geht übrigens am Ende.
Was heißt schnell? Stunden oder
Tage.
Tausende Jahre?
Tage.
Tage. Tage, das ist für Sterne wirklich nichts.
Genau. Also der Stern versucht mit, naja, jetzt vermenschlichen wir ihn wieder ein bisschen, unseren dicken Stern, versucht mit wachsender Verzweiflung noch Möglichkeiten zu finden, sich zu retten. Also diesen Gegendruck aufzubauen gegen die Schwerkraft, die ihn zusammendrücken will. Und diese Fusionsprozesse am Ende seiner Existenz werden dann immer ineffizienter. Es kommt pro Fusionsprozess immer weniger Energie raus. Und am Ende der letzte Schritt vom Silizium in Richtung Eisen, der schafft es wirklich nur noch für ein paar Tage, den Stern noch stabil zu halten. Und dann ist der Ofen aus und die Schwerkraft gewinnt. Und der Stern, der Kern des Sternes, fällt in sich zusammen. Die Hülle fällt dann hinterher, so schnell wie sie kann, die riesige Hülle. Und
die hat noch Wasserstoff und Dinge, die fusionieren können. Denn wenn die Supernova aufflammt, muss ja noch was fusionieren. Und das kann nicht das Eisen im Kern sein.
Wenn die Supernova aufflammt, passiert alles Mögliche.
Okay.
Passiert tatsächlich ganz viel. Erstmal kann man sich ein bisschen wundern, dass wir am Anfang einen Kollaps haben. Der Kern bricht zusammen, fällt ins Bodenlose. Und
ins Bodenlose heißt schwarzes Loch? Das kann aber auch ein Neutronenstern sein, doch, oder?
Ja.
Je nachdem.
Also wenn der Stern eine größere Anfangsmasse hatte als so 25, 30 Sonnenmassen, kann das ein schwarzes Loch werden.
Ja.
Bei Betelgeuse zum Beispiel 15 bis 20 Sonnenmassen wird es wohl ein Neutronenstern.
Ah, ja.
Als Sternleiche.
Ah, ja.
Also nicht ganz ins Bodenlose, aber die Sternleiche, der Neutronenstern, das, was übrig bleibt von dem Stern, der ja Betelgeuse über die Saturnbahn hinausreichte, ist dann ungefähr so groß wie Bochum, 20 Kilometer.
Ach, je.
Aber immer noch zweimal oder so schwer wie unsere Sonne. Aber erstmal brauchen wir die Explosion, denn durch die Explosion geht der ganze Rest dann wieder in den interstellaren Raum über, in den Weltraum, wird geblasen durch die Explosion. Und das ist schon so eine Art, ja, fast Wiedergeburt. Oder der Stern in seinem Ende trägt der massereiche Stern ganz viel bei für die nächste Generation, die dann geboren wird.
Eine Art himmlisches Recycling. Also dann ein Teil der Masse verbleibt sozusagen als, ja, nennen wir es so, Sternenleiche. Dann sei es ein Neutronenstern oder schwarzes Loch, bleibt dann dem Universum quasi entzogen, so als Rest, als Überbleibsel ungeheurer Dichte. Und das andere wird ins All geschleudert. Und auf dem Weg während dieser Explosion sind dann auch nochmal quasi alchemistenmäßig die schwereren Elemente noch kurz geschmiedet worden. Ist das so?
Ganz genau. Zumindest ein großer Teil der schwereren Elemente. Weil ich in der Explosion, die ein Rückstoß ist im Grunde, also die Hülle fällt auf den Neutronenstern, der klein und super hart ist.
Und da prallt das ab.
Da prallt das ab, muss sich echt durchkämpfen durch das Material, das immer noch reinfällt. Und das machen erstaunlicherweise Neutrinos, die dabei...
Geisterteilchen, passt ja auch jetzt zu Halloween und November.
Die bei der Bildung des Neutronensterns in riesiger Menge entstehen.
Ah ja.
Neutrinos treiben diese Explosion an, die dann zu einer riesigen Explosion wird, wo sogar im sichtbaren Licht auf einmal der Stern milliardenfach heller als unsere Sonne für ein paar Tage oder Wochen aufflammt. Dabei ist so viel Energie da, dass ganz viele Elemente schwerer als Eisen dabei zusammengebaut werden. Und auch noch einige, die leichter sind als Eisen. Und deswegen ist das so eine Art Geburtshelfer für neue Sterngenerationen und auch für uns. Weil wir die schweren Elemente ja brauchen, aus denen wir bestehen.
Ja, also wir sind Sternenstaub, heißt es ja so oft. Und das ist im Grunde, wenn man jetzt wieder den Novemberbogen schlägt, nicht zu solchen liturgischen Sachen, biblisch gedenke, dass du aus Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Das ist wirklich ja in der Entwicklung der Sterne tatsächlich ja so angelegt, nicht? Also wir sind Sternenstaub und wir sind also offensichtlich nicht die erste Generation unser Sonnensystem von Sternen, sondern unsere Sonne ist entstanden mit dem Planetensystem, als sich das interstellare Medium schon mit diesen schweren Elementen gemischt hat. Sonst gäbe es uns einfach nicht, wenn es keine Supernova-Explosionen vor uns gegeben hätte.
Genau, Supernova und auch es gibt noch ein paar andere Mechanismen, wie auch schwere Elemente entstehen können. Aber die Supernova ist schon sehr wichtig dabei. Und das ist so eine Art, fast Wiedergeburt oder eine, in anderer Form natürlich, dadurch, dass die schweren Elemente eingebaut werden in nächste Generationen. Und außerdem gibt diese Explosion den Gas- und Staubwolken, aus denen sich die nächste Sterngeneration bildet, auch noch einen sehr willkommenen Schubs, einen Stoß, sodass sie dann in sich zusammenbrechen, diese Staubwolken, und die Entstehung von neuen Sternen ausgelöst wird.
Also ohne die dicken...
Also der massereiche Stern, der zu seinem Schicksal gar nichts kann, der tut auch noch ganz viel für uns.
Supernovae, die Gutes tun, ja, genau. Also ohne die dicken Verschwenderischen in Anführungszeichen gäbe es uns gar nicht. Das muss man dann wirklich auch mal zu ihrer Ehrenrettung festhalten. Das hast du eben ja schon erwähnt, unsere Sonne hat auch dieses Heliumbrennen. Du hast ja gesagt, Wasserstoff fusioniert zu Helium. Das ist der erste Schritt und der geht auch viele Milliarden Jahre lang gut im Falle unserer Sonne. Und dann wird aber unsere Sonne, weil sie nicht massereich genug ist, weder als Neutronenstern noch als schwarzes Loch enden, aber sie wird sich trotzdem aufblähen. Ja, das Wichtigste für uns wäre ja, was ist, wenn die Sonne stirbt? Wie wird unsere Sonne mal enden?
Das Lebensende der Sonne ist zum Glück vor allen Dingen noch lange hin. Denn die Sonne ist jetzt 4,5 Milliarden Jahre alt und wird 11 oder 12 Milliarden Jahre alt werden. Das heißt, das Ende, die Sonne ist ein Stern in den besten Jahren, im frühen...
Nicht mal Halbzeit,
im frühen mittleren Alter. Beruhigt uns sehr als Menschen auf der Erde. Auch wenn die Sonne sich ganz langsam verändert, und zwar auch jetzt schon. Sie ist seit ihrer Entstehung um ungefähr 30% heller geworden.
Ah ja.
Auch weil die Temperatur im Inneren, wo sie Kernfusion macht, ganz, ganz langsam ansteigt. Und dieses ganz, ganz langsame Ansteigen hat jetzt in Helligkeit schon 30% ausgemacht. Und das geht so weiter. Und in vielleicht 1 Milliarde Jahren oder ein bisschen eher wird es dann auf der Erde schon ein bisschen ungemütlich.
Das ist ein Klimawandel, gegen den wir gar nichts tun können. Ja.
Richtig. Zum Glück ist der noch weiter weg als der Abstand in der Zeit, seitdem das Leben auf der Erde an Land gegangen ist.
Ja, also muss uns nicht bekümmern?
Müssen wir uns im Moment noch nicht drum kümmern.
Dann können wir aber direkt jetzt sozusagen schnell vorspulen ans Ende. So irgendwann hat die Sonne ihren Wasserstoffvorrat in Helium umgewandelt, komplett oder nicht oder doch?
Was passiert dann? Im Inneren, also natürlich nicht den ganzen Wasserstoff, denn ich brauche ja die entsprechenden Temperaturen und Drücke. Und das sind so die inneren 10%, die dann wirklich umgewandelt werden. Weiter außen ist einfach Temperatur und Druck nicht hoch genug. Dann schafft die Sonne es noch, aus Helium, Kohlenstoff und Sauerstoff zu machen. Das ist auch noch für 1 Milliarde Jahre fast gut.
Ah ja.
Ist nicht mehr ganz so effizient wie Wasserstoff zu Helium, reicht deswegen auch nur ungefähr 10% der Zeit. Aber immerhin, in der Zeit ist die Sonne heller als heute, die Erde...
Und größer.
Und größer. Und die Erde wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Weil sich die Sonne schon bevor sie zu diesem heliumbrennenden Stern wird, zum roten Riesen ausgedehnt hat.
Ah ja.
Der bis fast an die Erdbahn reicht.
Obwohl wir nicht so groß sind wie Betelgeuse, werden wir auch ein roter Riese.
Werden wir auch ein roter Riese, aber bei Betelgeuse nennt man das dann sogar roter Überriese.
Ah, wir werden nur ein kleiner Riese vergleichsweise.
Ein kleiner Riese, genau.
Also aber nicht über die Saturnbahn, aber über die Erdbahn, immerhin. Aber das ist ja auch
schon
riesig.
Oder an die Erdbahn ran.
An
so
die Erdbahn ran, ja, aber das wäre für uns ja auch nicht gut. Na gut.
Und dann hat man lange diskutiert, ob die Erde gefressen wird, verschluckt wird oder vielleicht nicht. Und ist inzwischen der Meinung, ja, sie wird verschluckt. Obwohl die Sonne vielleicht nicht ganz bis an die Erdbahn ranreicht, gibt es Effekte, wo die äußere Sonnenatmosphäre und die Erde miteinander wechselwirken, Gezeiteneffekte, die wahrscheinlich dazu führen, dass die Erde das Schicksal ereilt. Aber lebensfreundlich ist sie dann sowieso schon ganz, ganz lange.
Ja, die Sonne verliert ja auch ein bisschen Masse im Laufe der Jahre.
Ungefähr 50%, ziemlich viel.
Ah ja, das heißt, dann müsste die Erdbahn ja auch ein bisschen nach außen wandern, oder?
Da hat man lange gedacht, das rettet die Erde, genau dieser Effekt. Aber dann hat man nochmal neu gerechnet und hat eben gesagt, es gibt diese Beeinflussung über die Schwerkraft, die auch die Erde auf die Sonnenatmosphäre ausübt und andersrum, die dann doch zum Verschlucken führt. Aber dieser große Massenverlust am Ende, der ist auch wirklich sehr weit am Ende. Ein bisschen Masse verliert die Sonne immer, jeder Stern, Sonnenwind, macht Polarlichter, wenn es mit der Erdatmosphäre wechselwirkt und dem Erdmagnetfeld, das gibt's immer. Aber das würde über das Alter des Universums nicht wirklich die Sonne besonders leichter werden lassen.
Na gut.
Nee, ganz am Ende. Da wirft sie ungefähr die Hälfte ihrer Hülle ab, die leuchtet dann als sogenannter planetarischer Nebel. Das ist ein super irreführender Begriff, weil der mit Planeten nichts zu tun hat.
Das ist so wie der Ringnebel in der Leier. Also ich sage das mal so als passionierter Himmelsbeobachter. Das ist so ein Objekt, was man noch im Herbst am Abendhimmel sehen kann. Da gibt es ja wirklich, sieht aus wie so ein zarter Rauchring im Teleskop. In der Mitte ist ein Stern, den sieht man aber nur noch, wenn man ein wirklich großes Teleskop hat. Das ist da ein ganz schwaches Sternchen und das bringt irgendwie noch diesen Ring zum Leuchten.
Ja. Und das ist genau dieser Effekt, das Teil heißt übrigens planetarischer Nebel, eher historisch, weil die Astronomen des 18. Jahrhunderts dann gesehen haben, das sind so kleine rundliche Objekte, fast so wie ein unscharfes Planetenscheibchen. Mhm. Und daher kommt der Name.
Ja.
Ist aber eben die abgestoßene Hülle eines sonnenähnlichen Sterns. Und das kleine Sternchen in der Mitte, das die großen Teleskope dann zeigen, das ist die Sternleiche eines sonnenähnlichen Sterns, ein weißer Zwerg.
Ein weißer Zwerg, das klingt ja nicht ganz so schlimm wie ein schwarzes Loch. Also es leuchtet ja auch noch was. Das heißt, auch wenn das quasi der Sternüberrest ist, der verstorbene Stern, wenn wir so wollen, ist ja dann doch noch was da, was leuchtet.
Ja, aber das leuchtet nicht mehr, weil es selber Energie erzeugt, sondern das kühlt halt ganz, ganz langsam ab. Ein weißer Zwerg ist auch ziemlich exotisch. Der hat dann noch die halbe Masse unserer Sonne, kann bis zu etwas mehr als einer Sonnenmasse haben. 1,4 Sonnenmassen ist das theoretische Limit für einen weißen Zwerg. Aber das kriegen natürlich nur Sterne hin, die am Anfang schon vielleicht das Fünffache, Sechsfache der Masse unserer Sonne hatten.
Darüber wollte es zu einem neutronen Stern zusammenklappen.
Darüber hätten wir dann eine Supernova, ja. So bei 8 Sonnenmassen ist da ungefähr die Grenze. Darunter gibt es weiße Zwerge.
Ja.
Die sind ungefähr so groß wie die Erde bei einer Sonnenmasse oder so.
Also auch sehr dicht und sehr kompakt, wenn auch nicht so brutal wie bei einem Neutronenstern. Aber da gibt es dann keine Kernfusionsprozesse mehr. Trotzdem gibt es ein Leuchten. Wo kommt das Leuchten her?
Das Teil ist einfach, wenn es geboren wird, super, super heiß.
Ah.
Das ist der Kern das ist im Prinzip der Kern der Sonne.
Ach so.
Der aus Wasser, der nicht mehr aus Wasserstoff oder Helium besteht, sondern überwiegend aus Kohlenstoff und Sauerstoff. Aus diesen letzten Produkten, die Sonne und sonnenähnliche Sterne noch hinkriegen. Unglaublich heiß. So dass
wie heiß?
Hunderttausende von Grad, richtig heiß.
Hunderttausende von Grad, ja. Das heißt, es ist im Grunde glüht das, wie wir sagen ja, wenn so Eisen glüht, das bringt uns zur Weißglut, nicht?
Ja.
Also das ist dann sozusagen die Weißglut, es ist einfach die Abstrahlung im weißen Licht letztendlich,
das
ganze Lichtspektrum aufgrund der großen Hitze, der Temperatur, der Oberflächentemperatur.
Und deswegen ist das Maximum der Strahlung auch gar nicht im Sichtbaren, sondern im Ultravioletten am Anfang.
Mhm.
Weswegen das Teil diesen Nebel auch so wunderbar zum Leuchten bringt.
Ah, alles klar. Das
und,
ist das.
Und das geht dann so ein paar 10.000 Jahre und dann wird er immer kühler. Aber bis er so kühl ist, dass man ihn nicht mehr sieht, das dauert dann durchaus Milliarden Jahre. Der kühlt ganz, ganz, ganz langsam aus dann.
Also doch so ein bisschen so eine Art zweites Leben noch dafür. Und dann irgendwann ist auch die Temperatur so gefallen, dass das Ding einfach dann dunkel ist. Ich hörte aber auch in dem Zusammenhang sowieso von dem Begriff, dass es nicht nur weiße Zwerge gibt, sondern auch schwarze Zwerge, nicht zu verwechseln mit den schwarzen Löchern.
Ja.
Was ist denn das für ein Zustand? Endet ein weißer Zwerg als schwarzer Zwerg? Und die zweite Frage in dem Zusammenhang, was ist mit den Sternen, die kleiner sind als die Sonne? Das ist ja nun der überwiegende Teil aller Sterne überhaupt. Die allermeisten sind ja kleine, trübe Funzeln, so kleine rote Sonnen. Und enden die auch als weißer Zwerg oder gibt es da noch was anderes?
Zunächst mal, schwarzer Zwerg sagt man manchmal zu einem weißen Zwerg, der nicht mehr zu sehen ist, weil der so weit abgekühlt ist. Das dauert aber unheimlich lange. Und die kleinen roten Zwergsterne, die sind alle noch da. Weil die so lange leben, dass sie viel länger leben, als das Universum alt ist. Alle kleinen roten Zwerge, die je geboren worden sind im Universum, existieren alle noch.
Das heißt, wir wissen gar nicht, wie die enden.
Naja, das könnte schon so in die Richtung weißer Zwerg, kleiner weißer Zwerg gehen.
Ah ja.
Und planetarischen Nebel machen sie dann vielleicht nicht. Aber bisher haben wir noch keinem dabei zugeguckt. Die gibt's alle noch.
Das heißt, Totgesagte leben länger. Beziehungsweise die kleinen roten Sonnen, die leben. Also es grenzt an ewiges Leben, ist natürlich aber auch nicht. Denn irgendwann wird auch bei denen mal mit ihrer, die auf Sparflamme da vor sich hin leuchten, auch denen wird irgendwann mal die Puste ausgehen.
Bei den ganz, ganz Kleinen kann das immer schon das fünffache Alter des heutigen Universums sein. Also irgendwann natürlich ja, aber die haben eine sehr, sehr lange Existenz.
So, und während wir über das Ende von Sternen gesprochen haben, gibt es ja auch immer wieder Geburten. Und damit sind wir bei unserer Rubrik
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, Susanne, da bin ich über eine Meldung gestolpert, das fand ich super interessant. Die europäische Südsternwarte hat im Sternbild Chamäleon einen, ja, wie soll man ihn nennen, isolierten, einsamen Planeten gefunden. Also einen Planeten, der nicht um eine eigene Sonne kreist, kein eigenes Planetensystem hat, soweit wir wissen, sondern einfach ein Planet an sich. Und der sammelt Materie ein. Der wächst und zwar so schnell wie sonst nur Sterne. Was ist von dieser Meldung zu halten?
Das ist ein interessantes Ergebnis, weil das so ein bisschen die Grenze zwischen was ist ein Stern und was ist ein Planet verwischt. Das ist eigentlich ja eine Massengrenze, wo man sagt, okay, wenn ein Objekt mehr Masse hat, schwerer ist als das 13-fache des Jupiters, dann kann er in seinem Inneren so ein bisschen Kernfusion machen.
Mhm.
Nicht die normale von Wasserstoff zu Helium, aber von schwerem Wasserstoff zu Helium, dann nennt man die braune Zwerge. Also wir hatten jetzt schon rote und schwarze und weiße, jetzt haben wir noch braune.
Ja.
Braune Zwerge sind Sterne oder Zwischendinger zwischen Sternen und Planeten, wo die Kernfusion nur so ein bisschen am Anfang vorhanden ist und die dann weder richtig Stern noch Planet sind, die werden natürlich auch ewig alt. Die ändern sich fast nie, fast gar nicht mehr über das Alter des Universums und länger, werden ein kleines bisschen weniger hell mit der Zeit.
Mhm.
Um ein richtiger Stern zu sein, unsere roten Zwerge, brauche ich so das 80-fache oder so. Der Masse des Jupiter.
Ja, 80 mal Jupiter das würde
80
für einen.
Mal 70, 80 mal Jupiter.
Das würde für einen kleinen Stern reichen. Und was ist jetzt mit diesem entdeckten Objekt da vom Very Large Telescope? Ist das eher so ein Riesen-Jupiter? Ist das schon ein brauner Zwerg oder ist das ein Riesen-Jupiter? Oder was ist das?
Ist schon ein Riesen-Jupiter, der sich offenbar alleine bildet, ohne dass er um einen größeren Stern irgendwie kreist.
Mhm.
Und das ist immer noch und war ganz lange eine Frage, ob das geht, wie solche sich frei im Raum bewegenden Planeten, die auch für braune Zwerge noch zu klein sind, wie die entstehen. Ob die aus ihrem Sonnensystem zu Beginn irgendwie rausgeworfen werden?
Ja, kann ja sein.
Oder ob die unabhängig entstehen? Oder ob beides vorkommt. Und da ist hier bei diesem Objekt schon die Frage, also im Moment sagen die Forschenden, dass das so 5 bis 10 Jupitermassen sind im Moment. Mhm. Das heißt, der ist vom braunen Zwerg gar nicht mehr so weit weg.
Ah ja. Ist das denn ein Exilplanet? Also wurde der irgendwie durch Gravitationskräfte aus seinem Sonnensystem rausgeschmissen oder ist der irgendwie entlaufen oder hat er sich da vor Ort gebildet? Und wenn ja, warum? Gibt es da auch eine Wasserstoffwolke in der Nähe?
Ja. Also das sieht so aus, als ob der sich in der Tendenz eher vor Ort gebildet hätte und diese...
Und noch bildet,
ganz heftig noch bildet. Und der befindet sich in einem Sternentstehungsgebiet. Das heißt Chamäleon 1, also auch nach diesem Sternbild, das nicht besonders auffällig ist auf der Südhalbkugel. Und das ist gut 600 Lichtjahre von uns weg. Und da bilden sich auch ganz normale Sterne. Das ist echt so ein Sternentstehungsgebiet. Sterne bilden sich eigentlich immer zusammen in Gemeinschaft. Und da hat man aber eben jetzt auch dieses Objekt gefunden, das eben im Moment in der Masse im Planetenbereich ist. Und das im Augenblick ganz besonders schnell wächst. Und zwar über ein paar Monate. Ob das jetzt länger so bleibt oder ob das eine Phase ist, wo es besonders viel Materie aufnimmt, das soll noch weiter untersucht werden natürlich. Aber ESO sitzt ja in Garching. Die haben eine schöne Analogie in ihrer Pressemitteilung.
Habe ich gelesen. Zweimal der Starnberger See pro Sekunde genau. Als Materiezuwachs.
Ja. Aber da kommt schon was zusammen bei zweimal Starnberger See pro Sekunde, wenn ich das über Monate oder vielleicht sogar noch länger mache. Und das machen eigentlich bisher, kannte man das nur von Sternen.
Ja.
Und deswegen verwischt das so ein bisschen den Unterschied. Und ist eine spannende neue Erkenntnis zu der Frage, wie sich eigentlich Sterne und Planetensysteme bilden. Also
super spannendes Objekt. Ich frage mich heute nur, wenn der noch nicht mal ein brauner Zwerg ist, sondern nur ein Planet. Wie hat man den überhaupt entdeckt? Ist das eine Infrarotquelle? Also weil der so ein bisschen sich zusammenzieht? Und woher weiß man überhaupt diesen Massenzuwachs? Wie kann man das messen? Wie ist das möglich?
Genau, also der ist entdeckt worden 2008 tatsächlich im Infraroten. Und ist jetzt beobachtet worden mit den großen ESO-Teleskopen. Und da hat man tatsächlich Spektren aufnehmen können, also das Licht in seine Bestandteile zerlegen und dadurch kann man dann messen und berechnen, steht natürlich auch immer ein Modell dahinter, wie schnell der im Augenblick wächst.
Ja, und der wird sicherlich noch weiter erforscht werden und vielleicht finden wir ja noch mehr von dieser Art von schnell wachsenden Planeten. Könnten die in ihrer Summe so zahlreich sein, dass sie ein bisschen dazu beitragen, die fehlende Masse des Universums zu erklären?
Wahrscheinlich nicht.
Nee, gut.
Aber
schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Ja, aber das wäre ja auch mal eine schöne Lösung.
Ja.
Aber die müssten sich auch, wenn sie dann ausgewachsen sind, anders bemerkbar machen noch. Und es gibt bestimmt welche, aber nicht genug.
Nicht genug. Trotzdem sind sie interessant. Ja, damit sind wir am Ende unseres heutigen Spaziergangs angelangt. Vielen Dank fürs Hören und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Reckt die Däumchen, wie ich immer sage, und kommt durch den November, möge er nicht allzu trübe ausfallen.
Ja, und schaut gelegentlich zum Himmel, auch im November. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.